England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Willkommen und hallo zur neuen Britpod-Ausgabe. Heute im Gespräch eine berühmte deutsch-britische Influencerin mit über 600.000 Followern. Man kennt sie in Deutschland, man kennt sie in England. Sie heißt Sophie Herrmann und ist unter anderem auch die Stieftochter von Uschi Glas. Also jetzt wird spannend. Aufklärung in wenigen Minuten. Bleibt dabei. Wenn man heute über Social Media spricht, lieber Klaus, ist ja eine Gruppe dort seit vielen Jahren besonders dominierend und das sind die Influencer. Ich glaube, unsere Kids können uns auf Anhieb gleich 10 oder 20 von ihnen nennen, so präsent sind sie. Der Influencer hat es ja inzwischen sogar bis in den guten alten Duden geschafft. Ich zitiere, eine Person, die in sozialen Netzwerken besonders bekannt und einflussreich ist und bestimmte Werbebotschaften, Auffassungen oder Ähnliches vermittelt. Das ist der Influencer.
Klingt doch gut und logisch, oder? Ich habe ein bisschen recherchiert, weil wir wollen ja auch immer was dazulernen. Weißt du denn auch, wie der Begriff Influencer, Influencerin überhaupt in die Welt gekommen ist? Ich wette, das weißt du nicht.
Na, Wette gewonnen. Ich denke, du hast jetzt ein Bier im Pub gut.
Danke. Also, erst seit 2007 wird im Marketing von Influencern gesprochen. Denn 2002 hatte der amerikanische Psychologieprofessor und Wirtschaftswissenschaftler Robert Cialdini in einem übrigens ganz tollen Buch beschrieben, wie man mit 6 wichtigen Eigenschaften die Kunden beeinflussen kann. Das Wichtigste dabei sind, klingt ja auch sehr logisch, soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und konsistentes Verhalten. Und zack, hatten die sozialen Medien und natürlich die Werbeindustrie das auch schon verinnerlicht. Die Influencer waren geboren.
Ja, aber dazu brauchst du natürlich interessante Persönlichkeiten mit neuen Ideen, starker Ausstrahlung, Glaubwürdigkeit, Lässigkeit, wie ich immer finde. Denen hört man dann auch gerne zu. Man will ja gar nicht mehr diese steifen Plakate mit irgendwelchen Botschaften sehen. Ne?
Mir geht's ja auch so. Irgendwie ist das out. Aber wie bei allen Berufen gibt's dann eben auch ein paar Superstars unter den weltweiten Influencern. Ehrlich gesagt liebe ich es, hin und wieder witzigen Influencern im Netz zuzuschauen, denn da gehen ja echt kleine Shows ab, weil meistens bist du ja bei denen zu Hause. Besonders locker ist das in England, wo dann noch der britische Humor dazukommt.
Ja, ein gutes Stichwort. Ein Topstar unter den britischen Influencerinnen ist nämlich die deutsche Sophie Herrmann. Mit 600.000 Followern ist sie inzwischen fast so bekannt wie die königliche Familie. Und was ist sie nicht alles? Nicht nur Influencerin, sondern auch Schauspielerin, Model, Reality-Star. Sie stammt aus der Familie von Dieter Herrmann, dem Ehemann von Uschi Glas. Also Uschi Glas ist sozusagen ihre Stiefmutter. Und sie selbst kommt wiederum aus der Familie der Jeans Mustang. Das war so eine Dynastie. Naja, also das soll sie uns mal alles selber erzählen. Ich habe Sophie Herrmann in London getroffen und sie mal alles gefragt, was wir beide, Klaus, schon immer mal über so eine ungewöhnlich deutsch-englische Karriere wissen wollten. Ja, heute, mein lieber Klaus, eine wunderschöne Frau. Du bist neidisch, das weiß ich jetzt schon. Sie ist quasi das It-Girl in England, sozusagen die Paris Hilton von England. Und hier ist sie heute, mein und unser Gast, Sophie Herrmann. Hallo.
Hallöchen. Was für eine Ehre, mit Paris verglichen zu werden. I love her. Ich habe meinen ganzen Sommer mit ihr verbracht. Also vielen Dank, das nehme ich gerne, das Kompliment.
Oh, einen ganzen Sommer mit Paris. Wo war das denn bitte?
Ibiza und South of France.
Und wie ist die so?
Mega. Und damals, wann war das denn? Das war 2012. Da hat sie dann, weil sie ja immer diese Stimme so hatte, aber ihre Stimme ist eigentlich total tief und voll sexy und powerful. Und ich war erstmal so geschockt, dass sie eine ganz andere Stimme hat. Aber sie war mega. Eines der nettesten Mädchen, so down to earth, und hat die ganze Zeit Kartoffelbrei gegessen. I loved it.
Das ist ja mal was Neues. Jetzt musst du uns mal erklären, du bist eine der dollsten Influencerinnen in UK, du bist Fernsehstar, du hast deine eigenen Brands erfunden, du bist aber eine Deutsche, die es in England geschafft hat und das ist das Ungewöhnliche. Wie Ist das bei dir gegangen? Hast du dir schon immer eingebildet, ich möchte einmal in London leben oder der Weg von Deutschland nach England war nicht so weit?
Ich habe noch mal einen kleinen Stopp gemacht in Milano zwischendurch und schnell Mode studiert für 3,5 Jahre und bin dann nach England, weil mein Freund damals da gewohnt hat, also Ex-Freund inzwischen, der ist jetzt auch in den ewigen Jagdgründen, und viele Freunde von mir hier gewohnt haben und ich dachte, hey, hier ist es einfacher, ein Modelabel zu gründen mit den Engländern, die sind ein bisschen offener. Crazy London, the melting pot of cultures and styles. Und hier komme ich einfach schon ein bisschen leichter weg als im, ja, klassischen Milano, Gucci, Pucci, Prada und so weiter. Und mit den alten Fashionhäusern kann ich eh nicht mithalten. Das ist dann auch nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich habe dann hier mein Modelabel gegründet und bin dann über eine Freundin in die Serie Made in Chelsea reingestolpert. Und
unglaublich, das gucke ich immer auf Amazon und unsere Kinder auch.
Nein.
Ja, unglaublich.
Wie schaut ihr das?
Das ist nämlich auch eine tolle Geschichte. Erzähl doch mal bitte, wer es nicht wüsste, was ist diese Show, muss man es eigentlich nennen, Made in Chelsea. Es ist ja keine Soap in dem Sinne.
Nein, Made in Chelsea ist eine, ja, Reality, aber es ist natürlich mit Kamerateam und denkst, du weißt natürlich, du wirst gefilmt, ist klar, ne? Es ist kein Big Brother, aber it's a beautiful reality TV show, die auf Freundschaften und vor allen Dingen auf Beziehungen basiert, über die, ja, High Society von Chelsea, aber die meisten wohnen gar nicht in Chelsea. Und ich bin sowieso, ich sage immer, Made in Munich bin ich auch nicht, ich verarsche eigentlich nur alle.
Das ist ja also sehr witzig, dass du das selber so siehst, ja, aber die machen das mit und die Presse springt auf dich,
ja,
an, also
kann ich auch noch mehr Dirndl verkaufen, natürlich, also why not? Ich hatte zwischendurch auch meine Dirndl-Kollaboration mit Giacomelli-Trachten zum Beispiel oder
und auch Oktoberfest München.
Genau, natürlich, und man kann das Bayerische, das ist halt das, was die am meisten wiedererkennen. Also wenn ich jetzt hier versuche, Maultaschen und Schwäbisch einem Engländer zu erklären, dann versteht er nicht so viel drunter wie
Künzelsbach, ne?
Ja, Künzelsau, gell, immer noch.
Künzelsau,
oh,
ja.
Künzelsau. Und die sagen dann immer, oh my god, Munich and Oktoberfest and all the dresses and the boobs and the blah. Also damit können die sich mehr, und da mein Vater ja auch schon sehr lange in München wohnt, sage ich jetzt einfach nicht mehr, nein, ich komme als Kindes aus, sondern sage, ja, München, Munich is right, I'm Bavarian.
Jetzt darf man schon mal erwähnen, dass du aus einer Dynastie kommst, die wirklich schon mit Kleidung zu tun hatte. Deine Großmutter war das?
Urgroßmutter
sogar, ja. Mhm. Familie Hermann hat diese berühmte Marke Mustang Jeans erfunden und gegründet. True Style, wo schon die Scorpions das getragen haben und große Werbekampagnen, ja, mit ganz vielen, vielen Jahren weltweit. Aus dieser Dynastie kommst du. Und deswegen bist du auch in der Serie Made in Chelsea drin, weil die brauchen ja alles so Mädchen, die in der Upper Class in Chelsea sich geben,
ja,
oder?
Ja, aber du, die Marke gehört uns schon seit Anfang der 90er nicht. Das haben die dann, das macht dann Made in Chelsea, weißt du. Die machen dann ein bisschen Research und sehen Hermann. Und dann kommt das natürlich. Und ich sag jedes Mal so, Dudes, I'm not the heiress. Ich bin leider nicht die Erbin. Ich wär's gerne. Ich würde super gerne wieder Mustang irgendwie in hermannische Hände bekommen. Aber it's not me, aber du, die reiten damit und laufen halt damit weiter.
Und auf deinem Vater reiten sie dann auch rum, oder? Dieter Hermann.
Hoffentlich nicht.
Ich weiß immer, du magst es nicht, aber ich muss es mal erwähnen, weil die Deutschen kennen ihn. Dieter Hermann ist ein erfolgreicher Unternehmer gewesen und hat dann irgendwann Uschi Glas geheiratet in zweiter Ehe. Ne? Und du bist da mit denen viel rumgelaufen. Ich habe Bilder gesehen, Oktoberfest, die Family. Aber irgendwann bist du abgehauen nach England und keiner hat gedacht, dass du so eine Riesenkarriere machen könntest hier.
Ich war eigentlich nie, ich habe nie in Deutschland gelebt, seit Künzelsau. Ich war dann auf 3 Internaten, seitdem ich 15 war und habe in der Schweiz Abschluss gemacht, war dann in Mailand, und die Bilder, die du siehst, die sind dann immer, weißt du, von Familien-Get-Togethers oder Oktoberfest oder sonst was. Also, weil in Deutschland habe ich, also ich habe einmal bei Mai Theresa und bei Madame Praktikum gemacht, in einem Sommer, ja, war das 2007 oder so, ich weiß es schon nicht mehr, und da habe ich in München gewohnt, aber du, sonst.
Sag mal, deine Mutter ist doch eine Kunsthistorikerin, eine Studierte, promovierte sogar. Ja. Jetzt bist du hier in London, in einer Stadt, die voller Historie steckt. Du musst ja alles wie aus der Westentasche kennen.
Vor allen Dingen, weißt du, was das Geilste ist? Dass ich eigentlich Full Circle mache mit dem anderen Teil von meiner Familie, mit dem mütterlichen Teil, weil mein Großvater und meine Großmutter haben sich hier kennengelernt.
Ist nicht wahr.
Doch, weil mein Großvater war nämlich früher Botschafter. Und
deutscher Botschafter in London.
In Kabul später. Der war hier, hat er noch für die Botschaft gearbeitet. Dann war er Konsul in Madrid, in Tokio und in Hongkong. Und war auch lange in Beirut, ist meine Mutter zum Beispiel geboren. Und meine Großmutter, Lieselotte Lilo aus Berlin,
hat... Die Mustang erfunden. Nee, das war ja wieder die Urgroßmutter. Oh Gott, sorry.
Wir sind bei Mamis Seite, genau. Man kommt schnell durcheinander. Ja. Die ist in Berlin geboren und hat fürs Auswärtige Amt gearbeitet. Und nach dem Krieg ist sie hierhin und hat hier für das Amt gearbeitet. Und dann haben die sich hier kennengelernt und die hat mir alles über den The Great Fog und alles hat die miterlebt und war dann sogar bei der Krönung von Elizabeth.
Was ja nicht einfach ist, kann ich mir vorstellen, wenn man aus Deutschland kommt, dass man in dieser englischen Gesellschaft, die ja sehr verkrustet ist, überhaupt aufgenommen wird, anerkannt wird, ohne immer belächelt zu werden. Wie hast du das geschafft?
Also ich konnte natürlich schon ziemlich gut Englisch, weil ich einen amerikanischen Abschluss auf dem Schweizer Internat gemacht habe und habe American High School Diploma gemacht. Und ja gut, ich meine, das ist auch immer eine Personality-Frage. So mein, ich nehme halt kein Blatt vom Mund und das tun die meisten Engländer auch nicht. Und wir haben denselben schwarzen, dirty, sarcastic Humor. Und ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen. Und was die Engländer auch, was auch immer sehr viel hilft, damit sie dir aus der Hand fressen, ist, wenn man immer ein paar deutsche Wörter mit reinschmeißt. Also ich sag dann Strudelschnitzel, sonst wie.
Oh, Kindergarten.
They love it. They love it. Also die fressen dir aus der Hand.
Aber die sind doch eigentlich von Haus aus sehr zurückhaltend und distinguiert, die Engländer, weil du sagst, die sind
das
so offen.
Das kommt drauf an, wo der Adel, auf jeden Fall. Aber ich meine, die meisten Leute sind ja nicht adelig. And they're from like Newcastle, you know, like fucking up there. And die, also, ja, das ist... ganz anders.
Du bist ja erstmal Ü30, kann man sagen, so eine junge, schöne Frau.
Das ist sehr nett von dir, ich bin 36.
Na, das also hätte ich nicht gedacht.
Ja,
über 30. Ü30, aber ich dachte...
Unter 30.
Ja, ich hätte 26 dir noch nicht mal abgenommen.
Danke,
aber Gott,
ja,
das sind die Stammzellen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber wie lebt es sich für jemanden mit deutschen Wurzeln in London? Entspricht sich das? War das hart oder ist das von Anfang an eine große Liebe gewesen?
Es war eine große Liebe, es war ein absoluter Traum. Es gibt eine riesen deutsche Community, die meisten Deutschen wohnen eigentlich in Notting Hill. Und
ich liebe den Film.
Ja. Ja, deswegen. Und seit dem Film ist es ja auch überhaupt eine klasse Gegend geworden. Davor war das nicht so fein. Und jetzt ist es richtig Schickeria. Und die meisten Deutschen wohnen wirklich tatsächlich in Notting Hill oder in South Kensington.
Du auch?
Du, ich habe mich ziemlich durchgekrebst hier. Ich bin von, musste natürlich erstmal neben Harrods als kleines verwöhntes Schwein mich erstmal neben Harrods dahin pflanzen in die Hans Road. Und dachte, ich kaufe mir mein Klopapier hier. Geil. Und es war auch mega, aber... Du, irgendwann nein, war Knightsbridge dann auch nicht mehr. Und wo war ich? Ich war in Knightsbridge, dann war ich in Westminster danach, war aber eigentlich quasi neben Big Ben. Ja, du denkst eigentlich schön, aber es war zu businessy. Ja. Irgendwie, da weißt du, es war nicht so, weißt du, du gehst raus in die geilen Cafés und Dings, ja. Sondern es war schon sehr Business und
so viel Verkehr ist
dort,
ja.
Und,
ja, genau.
Ja. Okay. Ja, aber es war schon sehr Rule Britannia, Rule the Waves, I loved it.
Ohne von der schönen Frau jetzt eine Adresse zu verraten, in welchem Stadtteil bist du jetzt? In
Holland
welchem
Park, the best.
Oh.
Es ist super. Das gefällt mir eigentlich am besten. Weil du hast den Park hinten drin auch. Und du kommst vorne gleich direkt auf die High Street kennen.
Jetzt haben wir ja festgestellt, du kommst aus einer guten Familie, wo Unternehmertum herrscht. Deine Mutter Historikerin mit Doktortitel, du toll studiert und so weiter. Hast du von dir aus einen Lebensplan gehabt, wo du gesagt hast, ich möchte mal dies oder das? Oder hast du dich treiben lassen in den Flow des Lebens und bist jetzt das It-Girl sozusagen geworden? Tolle Influencerin mit 600.000 Followern und so weiter.
Naja, also ich meine, so geschmiert ist es bei mir auch nicht gelaufen, weil es war tatsächlich viel härter und ich bin viel öfters auf die Schnauze gefallen, als man denkt. Ich wollte immer Fashion-Designerin sein und werden und bin dann nach Mailand gegangen, habe Fashion studiert. Ich habe das erste Jahr fertig gemacht, das waren 3 Jahre in einem Jahr gepresst auf Englisch, Fashion Design. Und dann wollte ich eigentlich noch Fashion Business studieren, tutto in Italiano natürlich, um es mir noch extra schwer zu machen. Und habe nach dem ersten Jahr kapituliert und bin nach London. Und dann hat das mit der Fashion Brand auch nicht hingehauen, wie ich wollte, weil, du, viele Faktoren haben mitgespielt, aber mein Tipp an jeden zu Hause, macht keine Brand mit eurem Boyfriend. Also solange, no ring on your finger, no brand. Oh, das war schon mal ein großer Fehler. Und du hast wahnsinnige finanzielle Verluste und das macht dich mental natürlich fertig. Also... es sieht immer so, ach, der Werdegang, wow, es sieht so toll und glamourös aus, ist es nicht. Aber dafür, weißt du, so alles hatte irgendwie einen Grund, warum es so gekommen ist, ohne meinen Failure im Fashion wäre ich auch nicht ins Fernsehen oder hätte das Fernsehen nicht so weitergemacht. Und das hat, ja, es hat mir eine ganz neue Karrierebahn geöffnet zum Beispiel.
Aber wie war das jetzt? Du kamst zwar aus einem guten Stall, aber das Fernsehen hat ja nochmal ein ganz anderes neues Umfeld und einen Ruhm für dich geschaffen. Ist das etwas, was du erstmal verdauen musstest oder was dir zu Kopf gestiegen ist? Wie hast du das verarbeitet?
Nee, es hat ja auch langsam angefangen mit Made in Chelsea, weil ich auch erst so eine kleine Randfigur und ich dachte am Anfang so, boah, jetzt laufen mir die Leute das Haus ein und kaufen meine Bodysuits und ich bin die neue Kylie Jenner, out of my way. Und so war es dann natürlich nicht. Und Instagram war auch damals, 2013, noch nicht, als ich das angefangen habe, noch nicht so, wie es jetzt ist. Und deswegen hat sich dann schon das so peu à peu hochgearbeitet. Ich habe noch eine andere Show mal hier gemacht, zum Beispiel Celebs Go Dating. Da habe ich 400.000 neue Follower bekommen. Das steigt dir zu Kopf. Da wirst du richtig so, oh mein Gott, wie geil. Und auf einmal fängt es dann halt einfach nicht mehr zu wachsen, sondern abzufallen und denkst du so, scheiße, ich bin auch nur sterblich. Ja. Nein, ja. Und jetzt habe ich so viel Blut geleckt, ich will mehr. Aber also dadurch habe ich wirklich ein ganz neues Career Path für mich entdeckt.
Und einen eigenen Podcast hast du ja auch noch.
Den eigenen Podcast. Du, ich habe überall gerne, my fingers are in all pies. Ich mache gerne ziemlich viele Sachen auf einmal und habe eben den Podcast mit einem meiner besten Freunde, Frederick Ferrier, den habe ich auch bei Made in Chelsea kennengelernt, Friends with Benefits. Wir reden über alles, was verboten ist und alles, was lustig ist. Man könnte auch sagen, ich habe ADHD, ne?
Ja, könnte man fast vermuten, aber du bist im prallen Leben drin. Ist das das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst oder musst du das gar nicht oder ja, weil du aus gutem nach Hause kommst und der Papa rübergibt? Nein.
Doch, muss ich. Ich meine, ich hatte sehr viel Glück mit meinem Vater, aber ich muss auch schaffen.
Was ist denn dein bestlaufendes Business, wenn man dich selber irgendwo bucht und kriegt für Fernsehen oder also, mit deinem Produkt?
Mittlerweile verdiene ich mehr mit Influencer-Dasein als mit Fernsehen. Ich hoffe, das ändert sich auch, weil ich das Fernsehen, also ich mag natürlich auch Influencen, klar. Aber du kannst nur so viele Videos mit Produkten machen, die mich füllt es nicht ganz so aus, weißt du, als Designer.
Andere Leute Produkte dauernd, ja, genau. Immer andere Sachen in die Hand nehmen zu müssen, wo man selber die Ideen hätte.
Genau, und du kannst natürlich auch deine Ideen ein bisschen mit einbringen in die Umsetzung von den Videos und der Vermarktung und so weiter. Aber als Designerin mit einem, ja, ich bin eine Person, ich benutze eigentlich nur die linke Gehirnhälfte. fällt mir das halt, ich fühle mich halt nicht, es erfüllt mich jetzt nicht completely. Ja.
Aber
es macht schon Spaß und man verdient gutes Geld.
Und ist jetzt eine Jenner für dich von der Familie her gesehen oder eine Kylie, sind das irgendwelche Role Models für dich oder nicht?
Also Role Models, nein. Und da bin ich auch sehr weit entfernt davon und wir sind ganz anders. Also ich respektiere die Kardashians total. Ich schaue das auch gerne, wenn ich mal auf Standby schalten will, aber nein.
Du bist aber jetzt in einer tollen eigenen Liga angekommen. Was könntest du unseren Hörern erklären? Ist der Unterschied vielleicht zwischen Influencern in Deutschland und jetzt in so einem bebenden Land wie UK oder vor allem auch einer Stadt wie London, Weltstadt?
Naja, also mit deutschen Influencern, ich kenne mich auch so schlecht aus mit den deutschen Influencern. Ich kenne natürlich Caro Dauer, klar, und Leonie und alle, aber die sind ja auch mehr auf einem internationalen Level. Also mit so einer Münchner Influencerin habe ich mich eigentlich noch gar nicht so beschäftigt. Mhm. Ich glaube halt, dass du in England traust du dich sowieso mehr oder so, zumindest in London, weil London ist ein Melting Pot aus verschiedensten Kulturen, die hier zusammenleben, friedlich miteinander zusammenleben, außer es gibt mal den occasional pub fight outside Wetherspoons. Und eben, es ist so ein Multikulti-Pot, dass du eigentlich, du kannst dir hier mehr erlauben und du hast eben auch hier den britischen Humor und deswegen werde ich auch sehr oft missverstanden in Deutschland, weil die Deutschen oft meinen Sarkasmus mit Arroganz verwechseln und das bringt mir halt dann mehr Ärger, als ich eigentlich will, weil ich mich ja auch selber auf die Schippe nehme, wie natürlich die Engländer auch, deswegen kannst du auch mehr austeilen, weil je mehr du auch einstecken kannst.
Aber ist dann dein Papa,
in Deutschland ist das nicht so.
Ist dann dein Papa in Deutschland konservativer und schaut das hier mit einem komischen Auge an oder sagt der Tochter, gut gemacht, du versorgst dich selbst, aber ich besuche dich ab und an.
Ein bisschen von beiden, glaube ich. Okay. Ein Mix. Okay. Aber du, das ist auch eine ganz andere Generation und ich glaube auch nicht, dass er alles so wirklich, weißt du, auch erst versteht. Und man, wenn man es ihm dann erklärt, zum Beispiel auch mit dem Podcast, das fand er dann mega cool und da ist er dann auch stolz.
Denn ehrlich gesagt bist du eine Unternehmerin. Du bist wie ein Medienunternehmen in der neuesten Branche jetzt als Influencerin. Das ist ja schon was, wenn man das überhaupt schafft, weil es gibt Hunderttausende und wenn man dann an die oberste Spitze kommt, dann kann man schon auch stolz sein, weil man was dafür gemacht hat. Ne?
Das ist süß. Ich bin noch sehr weit von der obersten Spitze entfernt, aber zumindest habe ich mir auch hier selber einen Namen gemacht, wo ich nicht auf dem Namen von meiner Stiefmutter zum Beispiel, wo ich auch, ohne dass ich es will, werde ich halt in Deutschland immer damit verglichen. Ist halt so. Aber
also dann kann man den Namen Uschi Glas dann bald nicht mehr hören, weil man sagt, was, ich habe doch mein eigenes Ding gemacht. Ne?
Ja, und das Ding ist halt, in England kennt man Uschi halt nicht, aber dafür eben mich und ich habe mir das selber aufgebaut und darauf bin ich auch stolz.
Wie ist das Leben für einen jungen Menschen hier in so einer Weltstadt? Fühlt man sich oft einsam oder hast du so viele auch wirkliche Freunde, dass man sich dann aufgehoben fühlt und kein Heimweh hat? Oder hast du überhaupt noch nie Heimweh nach Deutschland gehabt?
Ich habe kein Heimweh. Ich vermisse Sachen wie eine gute Brezel oder eine Seidelwürstle oder Schupfnudeln und Spätzle. Und meine Mutter bringt mir dann immer alles mit oder mein Vater schickt mir auch die ganze Zeit immer Schokolade und so die Sachen vom Käfer und so immer so Care Packages. Was ich in Deutschland nicht vermisse, ist, dass ich mich immer rechtfertigen muss und irgendwie ein bisschen, ohne jetzt jemanden auf, ja, ich will jetzt Deutschland nicht verallgemeinern, aber ich habe zum Beispiel eine Show gemacht, die hieß Shopping Queen. Mhm. Das habe ich auch gewonnen mit Guido. Love Guido. Aber da eben die Leute haben meinen Humor missverstanden und ich habe einen richtigen Shitstorm bekommen. Und da hast du dann auch nicht mehr so Bock, halt dann im deutschen Fernsehen noch was zu machen, weil du denkst halt so, scheiße, alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet. Dann vertraue ich auch nicht mehr den Leuten, mit denen ich arbeite irgendwie. Und da hast du auch dann keinen Bock. Und in England verstehen mich die Leute, haben denselben Humor. Und
aber Moment, die Presse in England ist ja angeblich die schlimmste der Welt. Also wenn die dich mal in der Reißen haben, wie wir in Bayern sagen, dann hast du gar keine Chance mehr, siehe Meghan, ne? Also von Harry, also da ist ja nun, da, die sind ja ausgeweitet.
Ich habe die Meghan noch selber zuzuschreiben. Also I'm not a fan. Sage ich auch offen.
Das finde ich jetzt mal interessant, dass eine Frau wie du vielleicht sich mal äußert. Wie findest du diesen Skandal? Hast du das Buch gelesen,
ja,
von Harry?
Nee,
ich habe es auch gelesen. Du musst es lesen, das Buch, ja.
Ich habe die South Park-Folge gesehen. ich habe mir natürlich alle Interviews angeschaut und am Anfang dachte ich auch mega cool.
Der arme Kerl, ja.
Am Anfang dachte ich, als die geheiratet haben, habe ich mich so für die gefreut, fand es mega cool und dachte so, weißt du was? Well done, Harry. Weißt du, du zeigst auch mal den anderen, gehst jetzt nicht für das klassische englische, die English Rose, sondern for an American und like a power woman, dachte ich am Anfang. Und fand's eigentlich mega cool. Dann kam Mexit. Selbst da habe ich gedacht, weißt du was, mit der History auch von der Mutter und Dings, verstehe ich sogar noch. Dann geh doch nach Kanada and live your best life und leb dein privates Leben. Habe ich gar kein Problem damit. Was jetzt alles abläuft, damit, das finde ich einfach heuchlerisch. Und dann noch die eigene Familie durch den Kakao zu ziehen, aber selber hier die World Privacy Tour zu machen, ich meine, how hypocritic is that?
Und zu erwarten, dass er zur Krönung des Vaters eingeladen wird.
Ja, eben. Und dann noch rumzuheulen, dass den Frogmore nicht mehr gehört. Ja, sorry, also du hast gerade gesagt, dein Bruder hätte dich geschlagen da drin. I mean, are you okay? Wenn meine Schwester hier auspacken würde, wie oft wir uns gekloppt haben früher, dann sitzen wir morgen noch da. Also, ich fand das enttäuschend von ihm, weil er weiß ja, wie die Presse sein kann. Und er weiß ganz genau, was das für Auswirkungen hat und was für Wellen das schlägt und was das vor allen Dingen mit seiner Beziehung macht für mit seinem Bruder. Und nach Diana, weißt du, das waren für mich halt so together, genau, the two boys. Und klar hatten die ja anscheinend ja untereinander ihre Dings, aber welches Geschwisterpaar hat das nicht? Denn nicht?
Ich muss ja kein Buch
schreibe
drüber
ich immer noch mit meiner Schwester an, genau, und dann vertragen wir uns. Also musst du nicht dann, weil damit ruinierst du dir die Beziehung für dein Leben lang.
Meinst du, dass dieses Buch jetzt ein Beben ausgelöst hat beim Königshause, dass das Königshaus gefährdet ist dadurch?
Ja, leider schon, auf jeden Fall.
Wie denken denn so Leute aus deinen Kreisen drüber, die High Society?
Also genau wie du es gerade gesagt hast, also wenn es jetzt William gewesen wäre, wäre es vielleicht noch was anderes. Die Queen hat das schon wahnsinnig zusammengehalten, weil sie einfach so eine Institution war. Jetzt ist sie leider nicht mehr da. Charles wird auch ein super König, bin ich mir sicher. Mhm. Und er macht so viel im Hintergrund, was die Leute eigentlich gar nicht, also hier in England natürlich schon, aber in Deutschland auch gar nicht so wissen. Und was er überhaupt
ganze Stadtteile aufgebaut hier eben. Also ich finde das toll, was der auch gelernt hat. Es ist ja noch nie ein König so gut vorbereitet gewesen, 74 Jahre lang wie dieser arme Mann. Ja,
genau. Allerdings, also dann, wenn einer ein Buch schreiben sollte, Spare, dann ist hip.
Ich höre raus, du magst die Royals sozusagen.
I love the Royals.
Me too.
I want to be a Royal.
Weil wir gerade bei der bösen Presse waren. Du hast aber hier noch keine negative Erfahrung mit The Sun und dem... Halt doch, da gab's ja die oben ohne Fotos, Mensch.
Das habe ich auch gerade mit deiner Frau angesprochen. Ich hatte eigentlich, habe ich in einer Blase gelebt, wo ich dachte, ich und die Daily Mail sind Friends. Wie naiv war das bitte? Weil ich mich auch mit den Frauen und die meisten Männer, mit denen ich gesprochen habe, waren schwul und I love them. Wir hatten so ein enges Verhältnis und ich habe so oft exklusiv Beiträge für die gemacht und immer, ich hatte immer Zeit für die Daily Mail. Bis leider ich letztes Jahr oben ohne Baden war auf Formentera, wirklich am letzten Strand, wo noch wir, und ich habe wirklich nicht dran gedacht. Und wir, es ist auch ein Strand, es ist jetzt nicht wie bei Juan y Andrea, wo jetzt alle davor stehen, sondern das war wirklich so...
Einsamkeit, ja. Oder? Und plötzlich haben die dich da vom
Boot aus... Einen Tag später, mit der Linse länger als sein Member, hat er mich fotografiert oben ohne, aber weißt du halt auch... So habe ich mir meine oben ohne Fotos nicht vorgestellt. Mein Soft Launch. Das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre. Und die haben natürlich versucht, die Bilder in ganz Europa zu verkloppen. Ja. Und da gibt's natürlich gesetzliche Dinge in Deutschland.
Das konntest du stoppen noch?
Das durften die gar nicht. Also keine Bildzeitung und so durfte das nehmen. Aber in England gibt's das Gesetz noch nicht.
Ja, eben, frag mal Harry, was die alles nicht durften und trotzdem gemacht haben. Da hast du ja keine Handhabe eigentlich. Eben.
Und die haben natürlich, dann hat die Daily Mail ohne meine Zustimmung natürlich meine Nacktbilder gekauft von mir und meiner Freundin, die auch mit dran war, die gar nicht immer in der Öffentlichkeit steht, die Arme. Und haben die gekauft und die tun ja den Balken platzieren, die Daily Mail. Das heißt, die sind auch im Besitz von deinen Nacktbildern, also oben ohne Bildern. Und diese Bilder wurden dann weiterverkauft, sogar noch von irgendeinem Arsch bei der Daily Mail, an Pornoseiten und die sind halt immer...
Oh my God, das ist ja furchtbar. Jetzt ist man ja ein bisschen freiwillig geworden, ja? Wie kann man damit umgehen und das wieder in eine Bahn kriegen, wo man sagt, hey, ich bin ja hier wer, ich muss mich in den richtigen Kreisen bewegen können und dann macht mir sowas die ganze Show kaputt.
Du, ich habe das als Women's Empowerment Move. Ich habe den Spieß umgedreht praktisch.
Wow.
Und ich war natürlich die ersten paar Tage voll am Heulen und war wirklich verzweifelt und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und habe mich dann mit meinem Management und mit meiner, ich arbeite mit einer weißen Hexe, zusammen vertelefoniert und meinte so, was machen wir jetzt? Verklagen wir die Daily Mail? Weil, oh Gott, das wird ja ein jahrelanger, sehr teurer Gerichtsprozess. Und dachte schon so, was mache ich denn jetzt? Und jetzt auch diese Bilder, ich war wirklich verzweifelt und auch meine arme Freundin, wir saßen wirklich da und waren erstmal ein bisschen lost. Dann habe ich mich mit meinen Leuten zusammengesetzt und habe gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt den Spieß umgedreht. Ich habe UN Women kontaktiert und wir wollen das Gesetz ändern. Und wir nutzen das als Women's Empowerment Move, weil das geht zusammen Hand in Hand mit Revenge Porn, was auch illegal ist. Das ist ein neues Gesetz hier in
tolle Idee, irgendeiner muss mal anfangen.
Irgendeiner muss ja mal anfangen, eben, wenn es halt ich wieder. Also auf jeden Fall ist es schön, wenn man was eigentlich Traumatisierendes für jemanden ist, in was Gutes umwandeln kann und andere Menschen so ein bisschen empowern kann.
So junge Leute wie du, wo gehen die in England hin? Wo treffen die sich? Was ist hip? Oder was ist der Platz, den du am meisten liebst hier
hottest
in London?
Hottest crowd for the night, Chiltern Firehouse.
Oh, wow. Und jetzt noch ganz kurz, wie läuft so ein Tagesablauf?
Oder ich habe noch einen super Tipp. Ja, ja. Wenn ihr auf Männersuche seid, geht in den Pelican Pub in Notting Hill. Da sind die sexy, preppy Notting Hill Boys und es sieht aus wie Made in Chelsea meets Ralph Lauren.
Oh, wow. Wann erwarten wir deinen nächsten Film als Schauspielerin oder sowas mal? Oder ersten Film?
Ich bin ja keine Schauspielerin.
Ja, aber es wird ja immer geschrieben, Schauspielerin.
Ja,
wann
ich
kommt
weiß,
die erste?
Ich weiß.
Bei der Serie, da kann man ja sagen, ihr seid, ja, es ist ja ein bisschen gescriptet.
Selbst, ja.
Es ist schon gescriptet.
Nein, eigentlich leider, it's all me. Du kriegst so Guidelines. So, jetzt reden wir über deine Relationship, because normally I really wouldn't give a fuck. Aber du übertreibst eigentlich praktisch deinen eigenen Charakter und inzwischen bin ich dieser Charakter geworden. Aber was ich jetzt gerade plane, ist ein Dreiteiler, eine Doku-Serie über Unsterblichkeit.
Wow, und hast du da irgendeinen Wissenschaftler, der dir dabei hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen erstmal anfangen mit bei Graf Dracula zu Hause, gell? In Transsilvanien natürlich. Und ich habe selber ein Stammzell-Treatment gemacht, wo dir aus deiner von einem he's such a good friend now, der Dr. Tunç Tiryaki, ein türkischer Professor, in Heidelberg studiert. War mir wichtig. Und der ist wirklich der Vorreiter in Sachen Stammzellen. Diese Stammzellen werden dir, also bis jetzt, noch aus deinem Eigenfett, wo die conveniently drin schlafen, wird dir ein bisschen Eigenfett oder ein bisschen viel, je nachdem, wie viel du bist, abgesaugt, zentrifugiert und auf den Gesichtsknochen genadelt, gemicro-needled und gespritzt, weil je älter wir werden, desto mehr schwindet dein Gesichtsknochen und du hast den Verlust von Volumen.
Das füllt sich dadurch wieder von selber auf?
Und der Knochen wird konstant regeneriert durch deine neuen, durch deine Stammzellen. Und der hat auch geilerweise meine 34-jährigen Stammzellen eingefroren. Die sitzen jetzt in Istanbul und warten auf mich. Und das nächste Mal kann ich die dann haben, ohne so einen größeren Eingriff.
Ich krieg ja Gänsehaut.
Das wird aber noch viel geiler, weil wir können jetzt wirklich die Zeit Benjamin Button zurückdrehen, wenn wir die Stammzellen von Jüngeren nehmen. Das muss aber deine DNA sein am besten.
Die dürfen aber auch leben, ja?
Es muss ein bisschen leben. Wie sehr, das weiß ich auch noch nicht. It's all a bit Matrix. Aber du, ich finde, wenn sich auch Frauen, weißt du, ich will mir jetzt meine Eier einfrieren lassen. Das ist ein Riesenunterfangen. Und das ist psychisch und körperlich schon mal Heavy Metal, ne? Und ich finde, wenn man sich schon mal die Eier einfrieren lässt und...
Aber erst Kinder kriegen.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Mal schauen. Eben, also du, ich bin jetzt 36, ich mach's jetzt, weil ich will die Pressure off haben. Also ich habe dann keinen Bock zu, weißt du, dann sonst ist es in 2 Jahren, dann wird's doch nichts mit dem Freund, dann sitzt du in 2 Jahren da und denkst dir, scheiße, hätte ich bloß meine Eier vor 2 Jahren war noch viel besser. Ich sag's dir, dieser Druck alleine, dieser biologische Druck auch mit den Frauen rumlaufen ist...
Dann wird es auch noch teurer. Apropos, jetzt wollte ich mal wissen, hast du irgendwie den Brexit in London bisher gespürt, wo du sagst, jetzt sind irgendwelche Dinge passiert, das ist nicht mehr mal in London?
Ich muss 50 Scheißformulare ausfüllen, um was nach Hause zu schicken. Ich hasse es. I hate it. Und vor allen Dingen, weißt du, was ich auch richtig gespürt habe? Weil ich hatte Probleme mit dem EU-Settlement. Weil du musstest das dich vorher ja anmelden. Und was ich nicht wusste, da kommt auch wieder die linke Gehirnhälfte wieder zum Vorschein, ist, dass wenn du die eine Form, das gibt eine Online-Form, wenn du die nicht zu Ende ausfüllst, sondern eine neue anfängst, weil du musst dann die Council, Proof of Council Tax von den ganzen Gegenden, und ich bin 7-mal umgezogen, musst du von allen Proof of Council Tax holen, und das dauerte dann immer, und dann habe ich irgendwann halt gesagt, oh, scheiße, ich fülle jetzt einfach eine neue Form aus. Dann ist die vorherige Form automatisch denied. Das heißt, ich wurde jetzt für ein Jahr wie eine Kriminelle immer...
Du existierst gar nicht.
Doch, ja. Ich wurde aber rausgezogen jedes Mal in Heathrow und musste mich an die Seite setzen mit den ganzen...
Oh no.
Ja. And that was scary, weil dann, also es war auch schon manchmal wie im Film, weil manche haben mich dann erkannt und die nennen mich dann, oh, it's the Duchess, das ist so ein Nickname von mir. So, oh, I get the Duchess away from the rest. Und ich so, oh mein Gott. Und die Leute machen dann Bilder, wie du dann in diesem Ding sitzt, weil das ist mitten bei der Passkontrolle und du denkst, sitzt halt dann da so drin und denkst dir so, scheiße, hätte ich nur dieses Kackformular nicht neu angefangen. Aber ja, das sind halt alles bürokratische Sachen.
Die man braucht wie einen Kropf. Abschließend, liebe Sophie, könntest du dir vorstellen, irgendwann, wie das die Engländer gerne mögen, in den Cotswolds irgendwo in seinem schönen englischen Herrenhaus zu enden, als Frau eines Adeligen vielleicht, ja?
Das ist der Plan. Das wäre, ja, der Höhepunkt.
Also alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.